Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wir sind diesmal früh mit unserer Ausgabe, mit unserer Weihnachtsausgabe, mit unserem Best-of.
Ja, extra für euch, damit ihr noch rechtzeitig loslaufen könnt, um die Bücher, die wir euch jetzt empfehlen werden, noch verschenken zu können.
Geschenke einkaufen, genau.
Damit ihr noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum kommt.
Hast du schon Geschenke gekauft dieses Jahr?
Noch kein einziges.
Und ich habe am 2. Dezember, was ja vor ein paar Tagen war, das erste Weihnachtsgeschenk eingepackt.
Eingepackt sogar.
Ich bin so gut dieses Jahr.
Ja.
Ja.
Ich habe noch keins gekauft und bin auch völlig ideenlos.
Bücher. Schenkt Bücher. Bücher sind immer super. Ich meine, wem sage ich das, oder?
Ja.
Wir haben heute die ganz besondere Sendung, auf die auch vieles hinausläuft, so das ganze Jahr.
Sendung?
Sendung, Podcast. Aber man sagt heute Podcast. Daran sieht man, wie alt wir sind. Oder ich bin. Du bist ja noch jung.
Ja.
Genau, darauf läuft ja immer vieles hinaus. Man überlegt ja immer schon, ist das was für die Top 3? Jeder präsentiert heute seine Top 3, seine persönlichen Top 3 aus diesem Jahr zum Nachkaufen, zum Empfehlen. Vielleicht sage ich vorab mal eine Sache. Ich fand das derartig schwierig in diesem Jahr. Ich hatte 6 Bücher, die es alle verdient gehabt hätten, hier nochmal gewürdigt zu werden.
Ah, die Qual der Wahl.
Ja. Ging dir das auch so?
Nee, war bei mir nicht so. Bei mir war das relativ klar.
Möchtest du anfangen?
Ja, ich greife mal in meine Tasche. Ja,
das machen wir immer so. Wir haben beide eine Tasche neben uns stehen.
Kommen
wir
vor wie der Weihnachtsmann.
Ja, genau. Du hast aber auch so einen Riesensack.
Ja.
Also Rucksack.
Habe ich dabei. So. Hier ist meine Nummer 3.
Oh, ich bin gespannt.
Passt sogar zur Jahreszeit.
Ach, ist das diese Bärenjagd-Geschichte?
Nein, die war auch super. Bärenjagd war auch super.
Aber das war ein älteres Buch, ne?
Ja, es war ein älteres Buch. Jan Kostin Wagner, Tage des letzten Schnees.
Das ist sehr, sehr drüber geschwärmt.
Ja.
Und das soll großartig sein, das Buch, wie du gesagt hast.
Habe ich gesagt. Also es wird auch anhand des Covers gleich deutlich, ne, worum es da geht, oder?
Ein Autounfall, ein tödlicher oder möglicherweise tödlich, das weiß man nicht. Man sieht das nicht auf dem Bild.
Ja.
Aber die verschneite Straße und das umgekippte Auto zeigt, hier hat ein Auto gerade einen Verkehrsunfall.
Richtig.
Wobei der Zaun heil geblieben ist.
Ja, das Auto ist scheinbar über den Zaun geflogen.
Ja.
Stimmt, aber da hinten, da ist es so ein bisschen eingedellt. Aber das kann auch sein, weil Zäune halt sowieso so sind, ne?
Ja, so sind Zäune.
Ja.
Jan Kostin Wagner ist ein Star.
Richtig.
Muss man sagen.
Richtig.
Einer der ganz Großen in Deutschland, einer der ganz großen Krimi-Autoren mit einem, soll man sagen, intellektuellen Anspruch. Sprachlich auf einem anderen Niveau als viele andere Krimi.
Ja, seine Krimi-Bücher sollen auf jeden Fall, und das ist es hier auch so, sehr tiefenpsychologisch auch rüberkommen.
Ja.
Und das ist hier auch, das kann man hier auch sagen, ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Hier war es übrigens so, dass ich zuerst den Film gesehen habe mit David Striesow, der da einen Banker spielt, der sich in eine Prostituierte verliebt. Er glaubt irgendwie, dass, ne, er kann sie da irgendwie rausholen und mit ihr ein neues Leben anfangen. Und das Ganze eskaliert dann total.
Mhm.
Das heißt, ganz am Anfang lernen wir einen Vater kennen, der seine 11-jährige Tochter vom Eishockey abholt, vom Eishockeytraining. Und eigentlich fragt ihn die Tochter, und das ist ja immer das Schlimme, wenn so etwas passiert. Die Tochter fragt ihn, kann sie nicht zu ihrer besten Freundin mitfahren, weil sie da gerne übernachten würde. Und der hat das nicht erlaubt, weil, glaube ich, eine Klassenarbeit anstand am nächsten Tag. Und deshalb hat er sie dann nach Hause gefahren.
Ja.
Und auf diesem Nachhauseweg passiert dieser Unfall. Das Problem ist, er fährt sie also nach Hause und sie summt auf dem Rücksitz so eine Melodie, weil im Autoradio spielt eine CD, die er da eingelegt hat. Und er dreht sich irgendwie nach ihr um, was ich auch im Film immer, überhaupt generell in den Filmen finde ich, das
passt
sich immer,
ich hasse
total
das.
Total krass.
Wenn die zu denen gucken und denken, jetzt passiert was.
Ja.
Und man denkt immer, manchmal passiert ja auch was.
Ja, ja. Und ich wundere mich sowieso mal, wie kann das sein, dass sich Leute immer so lange umdrehen? Das macht doch keiner,
und
wenn
im Film ist es dann so, ist der Beifahrer, plötzlich weiten sich so die Augen. Und kurze Zeit später ist der große Crash. Ja, das finde ich auch. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, mich auch.
Meine Familie macht das übrigens auch wahnsinnig, wenn ich mich zu meiner Tochter manchmal umdrehe.
Ja.
Ja. Und das kann ich auch verstehen. Das macht man auch nicht.
Auf jeden Fall in dem Moment, wo er sich dann wieder nach vorne umdreht, da passiert es dann schon. Und das passiert ganz am Anfang des Buches.
Ja.
Ich lese es mal ganz kurz vor. Mhm. Er hatte den Eindruck, einen Blitz zu sehen, der direkt neben ihnen einschlug, neben dem Wagen, in dem sie fuhren. Ein lautloser Einschlag, der das Gleichgewicht, in dem sie eben noch gewesen waren, ins Wanken brachte und schließlich aufhob. Und dann versuchte er gegenzusteuern, weil er begonnen hatte, gemeinsam mit Anna, also seine Tochter, ja, die er nicht mehr sah, in einem leeren Raum zu schweben. Der Aufprall war dumpf, leise und blechern und er hörte die Musik, das andere Stück, das eine, das er mochte, den Retro-Mix eines 80er-Jahre-Klassikers, dunkle Bässe auf einem Klangteppich. Er versuchte, sich auf die Melodie zu konzentrieren, die sich langsam herauskristallisieren begann. Er betrachtete das Display, die gelbe 8, der achte Song auf der CD, die Anna zusammengestellt hatte, eine Auswahl an Stücken, die nur sie verstand. Anna, sagte er, erwartete und fragte sich, warum das Display funktionierte, warum die Musik lief, wenn alles andere kaputt war. Alles kaputt, dachte er. Vielleicht war die Musik nur in seinen Gedanken, aber das Display funktionierte und draußen hinter der Scheibe sah er Schatten, die vorüberglitten. Es schneite und es war kalt. Eben war es noch warm gewesen. Und wenn es in einem Auto schneite, war davon auszugehen, dass eine Scheibe zu Bruch gegangen war. Anna, sagte er, hallo, fragte eine Stimme, nicht Annas Stimme. Er drehte den Kopf in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war und sah einen Schatten an der Stelle stehen, an der die Beifahrertür gewesen sein musste. Hilfe ist unterwegs, sagte die Stimme, eine weibliche Stimme, die zitterte.
Oh.
Also das,
boah,
ist
das
wirklich,
ist wirklich,
ja, da kriege ich
eine Gänsehaut. Man will natürlich wissen, was mit Anna ist.
Anna ist gestorben, also sie ist bei einem Unfall gestorben. Und mittlerweile ist auch der Kommissar vor Ort,
ja,
weil der wurde gerufen. Also es ist natürlich klar, dass das kein Mord war, aber es ist klar, da muss irgendwie ein anderer Autofahrer drin verwickelt gewesen sein, der einfach weitergefahren ist, der das gar nicht mitbekommen hat.
Ja, ja. Und weil ich wollte gerade sagen, Jan Kostelnwagen ist Krimi-Autor. Es wird also irgendeine Krimi-Handlung geben. Es muss irgendwas geben, was nicht mit rechten Dingen zuhört.
Genau. Und das ist halt die Suche nach diesem Fahrer, der diesen Unfall irgendwie verantwortet hat. Das Problem ist, dass der Vater von der Anna, der ja gefahren ist und der nur so einen Blitz gesehen hat irgendwie, mhm, und überhaupt nicht wusste, was passiert da eigentlich gerade mit mir, mhm, überhaupt nicht beschreiben kann, was da war. Also,
ja,
der kann jetzt nicht sagen, ja, da ist ein dunkles Auto an mir vorbeigefahren. Nicht mal das.
Ja.
Okay. Und wir lernen aber den anderen Menschen kennen. Das dauert aber eine Zeit lang, ehe klar wird, dass der damit irgendwas zu tun hat.
Ja.
Denn das geht ja noch um die andere Geschichte, dass ein Banker, also David Striso in dem Film, dass ein Banker auf einer Feier, beziehungsweise die sind auf einem Termin in Belgien irgendwo, geht um eine Bankenfusion, wenn ich das richtig erinnere. Und die gelingt wohl auch, also sie bringen das auf die Schiene, mhm, und feiern das richtig krass am selben Abend irgendwo in einem Club. Und in diesem Club lernt der Banker diese Frau kennen und verbringt gleich eine Nacht mit ihr. Er selber ist verheiratet, allerdings seine Ehefrau ist Alkoholikerin, mhm, und ja, mit der kann er eigentlich überhaupt keine vernünftigen Gespräche auch mehr führen. Deshalb war der auch so offen für etwas Neues oder für, ja, irgendein Verhältnis. Und er verliebt sich so dermaßen in diese Frau, dass er ihr also eine Wohnung da kauft, da in der Nähe von Helsinki, ja, in so einem Neubau und so weiter. So sind diese beiden Geschichten dann miteinander verstrickt.
Ja.
Spannend ist auch der Ermittler, um den es hier geht, der hat auch das auch mit einer Frau zusammen, die im Prostituiertenmilieu arbeitet, die ihm auch gar nicht ihren richtigen Namen sagt, mit der ist er schon ziemlich lange zusammen, auch total abgefahren irgendwie alles.
Ja. Was ist besser, der Film oder das Buch?
Ich fand beides einfach super.
Ja,
also
okay.
Das ist, da fällt mir das echt schwer.
Ich habe letztes Mal, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ich muss das unbedingt sehen, ich habe es nicht getan.
Ja.
Vielleicht gibt es das noch in der Mediathek.
Sollte, ja.
Tag des letzten Sommers.
Ja, ich meine ja.
Tag des letzten Schnees.
Von daher eine wunderschöne Doppelempfehlung. Lest das Buch, schaut euch den Film an, das ist wirklich ganz großartig.
Ja.
Und ich glaube, hier ist die Reihenfolge wirklich egal.
Aha. Platz 3.
Absolut verdient auf Platz 3.
Wir haben in diesem Jahr viel über Popkultur gesprochen.
Ja.
Und ich habe Timon Kaleiter mitgebracht. Heilung. Du hast mir, nachdem wir das vorgestellt hatten, so ein paar Wochen später erzählt, nominiert für einen deutschen Popliteraturpreis.
Richtig. War auf Platz 2.
Er war nur nominiert. Das ist aber meine Empfehlung. Ein großartiges Buch. Es geht um einen namenlosen Menschen, der eigentlich ein ziemlich gutes Leben hat, der jetzt, glaube ich, zumindest finanziell gut dasteht. Seine Frau, eine erfolgreiche Künstlerin. Und eigentlich ist alles okay in seinem Leben, bis auf eine sehr entscheidende Sache. Er hat Schlafstörungen. Und er kann nicht mehr richtig schlafen. Und
woran liegt das denn
eigentlich? Es spitzt sich zu. Naja, das kann ich jetzt nicht erzählen.
Ach so.
Darum geht's. Er spitzt sich zu, er schläft immer weniger, er schläft dann nur noch so 10 Minuten, er liegt auf dem Sofa, schläft kurz ein, aber er hat keinen erholsamen Schlaf mehr. Er hat vor allem diese Tiefschlafphase nicht mehr, in der man sich eben erholt.
Ja, wichtig.
Ja, genau. Und er will das aber eigentlich nicht wahrhaben. Er denkt, da ist so eine vorübergehende Störung bei ihm einfach nur.
Ja.
Das geht wieder weg. Seine Frau ist anderer Meinung. Und seine Frau schickt ihn in eine Klinik, in ein Sanatorium in den Dolomiten. Er will da eigentlich nicht hin, aber er geht dahin eigentlich zur Liebe seiner Frau. Und man muss natürlich sofort bei einem Sanatorium in den Bergen, da hast du letztes Mal schon die richtige Antwort gegeben.
Ja.
Sag's.
Man denkt sofort an Zauberberg.
Genau, Thomas Mann.
Ja.
Wird auch tatsächlich sofort wieder damit in Verbindung gebracht. Ist aber eine ganz andere Handlung.
Ja, und ich glaube, der Autor selber hat auch immer wieder gesagt, ich will mit diesem Vergleich überhaupt nichts zu tun haben.
Genau, aber natürlich, da kann er ja, ist ja klar, dass das passiert. So. Er kommt in dieses Sanatorium wieder so schnell wie möglich wieder weg, will einfach wieder nur nach Hause zu seiner Frau, weil sein Leben ist im Grunde ja perfekt. So geht es aber nicht. Er bezieht sein Zimmer und er trifft auf den Leiter dieses Sanatoriums und das ist Professor Trinkel. Und Professor Trinkel nimmt sich seiner an.
Ja.
Und ich kann mal kurz vorlesen, wie die sich das erste Mal begegnen. Nein, das ist ein kleines Sanatorium, du merkst auch sofort, die Leute, die da sind, sind auch alle reich.
Ja.
Die haben beste Behandlung, es gibt tolles Frühstück, es gibt tolles Essen. Es ist ein Riesengelände, in dem die da zu Hause sind.
Aber wie kann er sich das denn leisten eigentlich?
Er hat viel Geld. Es wird überhaupt nicht klar, woher er das
Geld hat. Ach so, ja.
Es spielt auch die gesamte Vergangenheit von diesen Menschen überhaupt keine Rolle. Es kommt kaum irgendwie etwas vor. Man weiß nur, allein schon durch das Sanatorium und dass seine Frau so eine erfolgreiche Künstlerin ist, dass da Geld im Haus ist.
Okay.
Aber er trifft jetzt das erste Mal auf diesen Professor Trinkel. Professor Trinkel kam mit einem breiten Lächeln auf mich zu. Er hatte einen festen Händedruck. Auch ich drückte entschieden zu und je länger wir uns die Hände schüttelten, desto fester und fester geriet unser Griff. Und wie gefällt es Ihnen bei uns? Fragte Trinkel. Gut, sagte ich knapp und erwiderte sein Lächeln. Haben Sie sich schon eingelebt? Ja, sagte ich. Trinkels Augen waren gütig und doch erkannte ich in ihnen von der ersten Sekunde an den Wunsch, in mich einzudringen. Wunderbar, das höre ich gern. Und? Er machte eine Pause. Wie war Ihre erste Nacht? Für einen Moment war ich irritiert, ließ im Griff etwas nach, was der Professor erkannte und sogleich lockerte, auch er seinen Händedruck. Wissen Sie, die Sache ist, wollte ich zu einer Antwort ansetzen, da unterbrach er mich. Lassen Sie gut sein, das war eine Fangfrage, sagte er und ließ meine Hand nun los. Natürlich haben Sie schlecht geschlafen, deswegen sind Sie ja hier, nein? Alleine für dieses Gespräch lohnt sich das Buch schon, das ist großartig, weil er ihn natürlich total durchschaut, er sofort versteht, dass der nicht hier sein will, dass er nur wegen seiner Frau hier ist. Er bleibt dann einige Zeit, er schreibt dann auch einen Brief an seine Frau nach dieser ersten Begegnung.
Ja.
In diesem Brief steht, warum zum Teufel hast du mir nicht gesagt, dass du schon mit Trinkel über uns gesprochen hast? Das hätte ich gern im Vorfeld gewusst. Trinkel weiß über alles Bescheid. Er kennt unsere intimsten Geheimnisse. Das ist doch krank. Ich setzte ab. Dann schrieb ich einen weiteren Satz hinzu. Er ist ein Irrer. Er redet Schwachsinn. So. Er regt sich halt wahnsinnig über den auf.
Ja.
Dann nimmt er diesen Brief, und steckt ihn draußen in den Briefkasten, in einen Postkasten, da steht Hauspost drauf. Und dann passiert natürlich das, was man erwartet in dem Moment.
Ja.
Der erste Leser ist Professor Trinkel. Und da ist der auch sauer auf ihn.
Ja, was für
es gibt dann so Diskussionen, die sind wirklich unangenehm. Aber großartig geschrieben, wirklich großartige Dialoge zwischen ihm und Professor Trinkel. Und der Professor Trinkel wird immer mysteriöser im Verlauf dieser Geschichte. Geht dann mit ihm zu einer Tour durch den Schnee. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon so angedeutet. Und erschießt einen Bären.
Stimmt, da ist das mit der diese Bärengeschichte.
Ja, eine Bärenfamilie macht den Zaun kaputt. Der Professor Trinkel wird total sauer.
Ja.
Und nötigt quasi seinen Patienten dazu, diesen Bären zu erschießen. Und dann auch noch die beiden Jungen, weil die ja jetzt keine Mutter mehr haben. Also es ist eine grauenhafte Szene. Es soll aber jetzt nicht abschrecken, dieses Buch zu lesen, weil da, wenn jetzt viele sagen, oh Gott, sowas kann ich nicht lesen. Ich auch nicht, sage ich ganz ehrlich.
Aber diese Szene gibt es nur, weswegen eigentlich? Das sticht ja komplett heraus.
Ja, er weckt ihn ja oft nachts auf und will mit ihm dann so Versuche machen. Die werden aber auch nicht so richtig erläutert.
Weil man fragt sich ja schon, ich meine, der weckt ihn jetzt auf und zwingt ihn irgendwelche, die Bären dazu erschießen.
Ja, ja, wir machen jetzt aber einen Abenteuerurlaub, wir machen eine Nachtwanderung oder sowas.
Aber was hat
dann
denn
gehen
das,
die halt los zusammen.
Ja, aber was hat denn das damit zu tun? Ich kehre das Archaische eines Mannes wieder bringe das wieder zum Vorschein. Was hat das damit zu tun, jemanden wieder in den guten Schlaf zu bringen? Das.
Ja, ja. Also es geht im Grunde um die Suche nach sich selbst. Er muss sich selbst wiederfinden, er muss mit sich selbst im Reinen sein.
Ja.
Und er probiert verschiedene Wege aus. Was ist dir im Leben verloren gegangen?
Ja.
Wo bist du unterdrückt worden? Was ist passiert? Und anstatt das eben aufzuarbeiten mit psychologischen Gesprächen, macht er eben diese Versuche mit ihm.
Okay.
Also so würde ich das mal interpretieren.
Ja.
Es gibt dann ist dieses Buch irgendwann, er verlässt dieses Sanatorium. Damit ist die erste Hälfte des Buchs zu Ende. Und das Einzige aus seiner Vergangenheit ist, dass er Briefe, also dass die Großmutter ihm so Kriegslieder vorgesungen hat, ist, dass er eigentlich einen Freund hatte, Jesper heißt er, glaube ich, und Jesper, dem hat er irgendwann nicht mehr geantwortet, auf seine Briefe nicht mehr geantwortet und er hat jetzt ein ganz schlechtes Gewissen.
Ah, okay, ja.
Und der zweite Teil im Buch besteht darin, dass er zu Jesper geht, ihn trifft und eine Zeit lang auf seiner, ich sag mal, einer Art Farm lebt. Also der Jesper ist im Grunde die zweite Station auf dem Weg dieser Heilung.
Von, ja, ne? Ja.
Und der Jesper freut sich, dass der kommt erstmal. Zu Anfang freut er sich noch darüber. Es wird dann eine anstrengende Beziehung zwischen denen, das muss man auch sagen. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Händen gearbeitet, fragte Jesper. Und ich wusste darauf keine Antwort. Die Hände sind dafür da, dass sie etwas ins Werk setzen, dass sie etwas erschaffen. Verstehst du? Er machte eine lange Pause und sah mich an. Wann haben deine Hände zum letzten Mal einen Unterschied gemacht?
Okay.
Ja? Ja. Er fängt dann an, auf diesem Hof zu arbeiten, mit ihm zu arbeiten. Er geht darin total...
Um halt mit den Händen was zu machen.
Ja, um mit den Händen zu arbeiten. Ja. Und so. Und irgendwie geht immer alles darauf hin zurück, dass er irgendwie so einen falschen Weg eingeschlagen hat. Wobei man nie erfährt, was der eigentlich beruflich so richtig gemacht hat, was der so erfolgreich gemacht hat. Das Buch wäre höher gewesen, wenn dieser zweite Teil nicht für mich zu dem ersten etwas abfällt.
Ja, okay.
Mir gefällt dieser Dialog mit dem Professor Trinkel so gut. Mir gefallen diese Versuche, die dieser Trinkel mit ihm macht.
Ja.
Sehr, sehr gut. Das ist wirklich sensationell geschrieben. Das sind tolle Dialoge. Und das ist auch so, dass er auch am Anfang gar nicht weiß. Man erfährt eigentlich erst gar nicht, warum ist denn der in dieser Klinik? Nur wegen dieser Schlafstörung. Da würde man ja eigentlich nicht in so eine Klinik gehen, wie er jetzt gelandet ist. Und er hat dann auch so einen Kurschatten, er lernt da so eine Frau kennen, aber das geht auch nicht so richtig voran. Das schläft dann so ein, er ist auch eher genervt davon.
Aber es ist auch so, seine Frau hat ihn angemeldet, ne?
Seine Frau hat ihn angemeldet,
okay, dann
und
muss
mit dem
da,
Trinkel sich ja auch sehr besprochen vorher.
Alles klar.
Ja, und dann gibt es auch ein Ende, was ich jetzt auch nicht überragend finde, muss ich ehrlich sagen, dass das dann so die Erkenntnis ist. Aber trotz alledem ist eine große Empfehlung von mir das Buch. Bestimmt die ersten 100 Seiten sind derart großartig, dass man es gelesen haben muss.
Okay, aber finde ich gut, dass du da so ehrlich bist und sagst, ist zwar meine Top 3, aber so ein bisschen mit Abstrichen.
Ja, ja, sonst wäre es wahrscheinlich noch höher gewesen.
Ja, okay. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu meiner Top 2.
Ja.
Ich greife mal wieder hier in den großen Sack.
Ja.
Und jetzt wird es sehr unterhaltsam.
Drifter.
Ja. Ulrike Sterblich, Drifter. Ich finde das ganz interessant. Normalerweise, hier ist so ein Aufkleber drauf, ne?
Ja.
Deutscher Buchpreis, war auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Finde ich witzig, dass das so ein Aufkleber ist, wo man dann wahrscheinlich angelockt werden soll. Aber ja, normalerweise steht doch immer Spiegel-Bestseller oder
ja,
der Platz Aufkleber. 1, der sowieso, sowieso.
Und wenn Sie es noch nicht wissen, ob es ein Bestseller ist, dann schreiben Sie ja jetzt Spiegel-Bestseller-Autor.
Ach so, okay. Autor. Ja, alles klar. Aber das fand ich interessant.
Ja.
Fand sie übrigens selber auch. Sie selber war sehr überrascht, dass sie überhaupt für den Buchpreis nominiert wurde, weil es eben auch ein Buch ist, genauso jetzt auch wieder, finde ich ganz lustig, dass du mit Heilung jetzt kamst, Platz 3 beim Popliteraturpreis.
Ja, stimmt.
Und Ulrike Sterblich hat diesen Preis ja gewonnen. Also eigentlich schade, dass hier jetzt nicht der Aufkleber drauf ist, Gewinnerin des Popliteraturpreises.
Ja,
kann man, könnte man doch eigentlich machen.
Ja.
Das hätte ganz gut gepasst. Und hier muss ich sagen, ist das Kammer eher so semi, finde ich.
Nee, ich finde es super.
Echt?
Ja, ich finde es total super. Dieser Schmetterling mit einem schwarzen und einem hellblauen Flügel, der da so hängt, das kann alles sein.
Ja.
Das ist dann auch wieder Thema Cover. Kann wirklich alles sein. Ist aber von der Aussage her, das glaube ich gar nichts mit dem Buch zu tun, ne?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ein Schmetterling irgendwie eine große Bedeutung, eine symbolische Bedeutung hat. Drifter, das wird relativ schnell klar, das ist der Lieblingsautor der Protagonisten.
Ja.
Es ist offenbar, das Buch ist offenbar in Berlin angesiedelt, also das wird zwar nicht erwähnt, aber du hast sofort irgendwie den Eindruck, dass das
so ein Berlin-Gefühl.
Das ist irgendwie Berlin. Ja, ja, das ist, und eigentlich ist Drifter, ja, da geht es um zwei Freunde und das ist so ein, ja, man begleitet diese beiden Freunde halt bei denen, was die so erleben, was denen so passiert. Es geht um Wenzel Zahn, so heißt der eine, und der andere heißt Mark Killmann, genannt Killer.
Ja.
Und Killer passiert etwas, was, glaube ich, nur wenigen passiert. Der wird vom Blitz getroffen und überlebt das auch.
Ach ja,
ich erinnere mich, ja. Genau, aber seitdem ist da bei Killer etwas anders, hat sich irgendetwas verändert. Und das ist ganz schön geschrieben. Und das will ich mal kurz vorlesen.
Super Idee.
Bei Killer hat sich was verschoben, heißt es.
Ja, und wie war der vorher, wenn man den beschreibt? Was war Killer für ein Typ vor dem Blitzeinschlag? Weiß man das?
Ja, auch so total der lebenslustige, witzige Typ im guten Job. Killer macht PR in der Lebensmittelindustrie.
Mhm.
Genau, und der Wenzel Zahn, der ist Social Media Beauftragter beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also die beiden sind auf einer Party und es geht halt darum, was macht man denn so beruflich?
Mhm.
Das ist ja auch mal so der Moment, den liebe ich ja auch, wenn ich dann so erzählen muss,
und, was machst du so?
Ja, was machst du so? Das war gerne, aber das
ist
immer besonders.
Das stimmt. Aber weißt du, es ist.
Vor allem als die Kochsendung, als dass wir die Kochsendung aufkamen.
Ja. Ja.
Und dann so, ach, bei Kerner, diese Kochsendung, sag mal, hast du da irgendwie Karten? Oder was kann man da irgendwie. Jeder wollte irgendwie dann von mir so Karten haben, um so bei so einer Kochsendung
dabei zu sein. Aber es war ewig ausverkauft.
Ja.
Es war gar nicht an Karten zu kommen.
Ja, ich habe mich nachher gar nicht mehr getraut zu sagen, was ich beruflich mache, weil dann immer dieses.
Weil man wusste,
jetzt das muss war ich Karten so ein besorgen Kult, für die Kochsendung.
Freitagabend, diese Kochsendung war einfach Kult.
Ja. Ja, unfassbar, wie das damals explodiert ist. Ne? Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Thema sind jetzt, also, die beiden sind auf einer Party und müssen jetzt gerade erzählen, was sie machen. Und jetzt wird Killer gefragt, was er denn so macht. Ich habe zum Monatsende gekündigt, sagte Killer. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Sein Kumpel hört das jetzt auch zum ersten Mal. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wie bitte? Entschuldigen, sah er mich an, wollte ich dir heute erzählen. Was Besseres in Aussicht, fragte der Brünette. Also es sind so der Brünette und der Blonde, mit denen unterhalten sie sich. Nein, Killer kratzte sich am linken Oberarm, wo ich einen leicht verblassten Blitz entdecken konnte. Sabbatical, fragte der Blonde, mal mit dem Jeep durch Australien. Oh Gott, nein. Ratlos sahen wir ihn an, der Brünette, der Blonde und ich. Ich habe keine Ahnung, okay, polterte er. Hauptsache, ich bin da erstmal raus. Ich kann den Mist nicht mehr ertragen, diesen ganzen Quatsch. Nie, wie machen wir was Gutes, einen guten Snack für den Schulranzen, immer nur, wie verpacken wir den minderwertigen Dreck, den wir so billig wie möglich produzieren, hinterher so, dass Kinder ihn im Schulranzen haben wollen und die Eltern ihn auch kaufen. So, dachte ich, jetzt ist es amtlich. Bei Killer hatte sich was verschoben. Es ist nicht so, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber er hat das Geschirr neu sortiert. Das finde ich schon mal.
Das finde ich auch super. Weil er Blitz in ihn eingeschlagen
hat. Ja, genau.
Das ist schon sehr skurril.
Ja. Und dann gibt es noch eine Szene, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal nicht vorgelesen. Die fand ich auch ziemlich gut. Dann sind sie also mittlerweile draußen und verlassen die Party und unterhalten sich so. Und Killer sagt jetzt, ich weiß, was du denkst. Du denkst, ich habe einen Schaden abbekommen durch den Blitzschlag und ruiniere gerade mein Leben. Aber so ist das nicht. Es stimmt schon, dass ich erstmal klarkommen muss gerade. Aber ich weiß schon, was ich tue und dass es richtig ist. Verstehe, aber es ist dir auch klar, dass einer, der auf seinem 1000-Euro-Smarty rumspringt, nicht gerade besonnen wirkt. Also der ist nachher komplett durchgedreht auf der Party. Ne?
Ja.
Er nickte. Ja, daran muss ich arbeiten. Wie gesagt. Ich versuche klarzukommen. Vor uns hüpfte trotz nächtlicher Stunde ein Spatz hin und her und sah uns an, als hätte er auch etwas zu sagen zum Thema. Killer beobachtete ihn. Ist dir schon aufgefallen, dass die Vögel komisch gucken in letzter Zeit?
Drogen, da sind Drogen im Spiel. Ganz fiese Drogen.
Und so geht das irgendwie die ganze Zeit.
Also das sehr ist, lustig, glaube ich.
Das ist auch total abgedreht, das Buch, das muss man auch sagen. Also da muss man schon mitgehen wollen. Mhm. Ne?
Ja.
Also das geht um eine Frau, die ist YouTuberin, eine ganz geheimnisvolle Frau. Ach ja, genau, das hatte ich nämlich letztes Mal vergessen. Das wollte ich dir nämlich auch noch unbedingt schildern, weil ich das selber auch so erlebt habe. Und ich finde das total mysteriös. Das ist die dritte Stelle, die ich dir unbedingt vorlesen wollte.
Ja.
Ich habe dazu nämlich zwei Erlebnisse selber und ich frage mich, wie das sein kann.
Ja.
Aber vielleicht hast du ja die Antwort. Also die beiden sind da auf einer Party, Killer ist irgendwo verschwunden und er hält sich gerade und sein Kumpel ist in einer anderen Situation.
Die ich erzähle.
Ja. So stand ich nun an der Bar herum, bereit und willens, einfach noch eine Weile weiter so dazustehen, bei Gelegenheit mit beiden Gastgeberinnen einen Satz zu wechseln, irgendwann dabei vielleicht noch einer zufällig ebenfalls dabei stehenden Person vorgestellt zu werden. Wenzel, das ist Karl, mein früherer Mitbewohner, zum Beispiel. Und dann wieder zu gehen, da sah ich traute meinen Augen kaum, sah ich sie schon wieder, also diese geheimnisvolle Frau, um die es auch geht, die hat er vorher nämlich in der U-Bahn gesehen. Mhm. Einen bunten Cocktail in der Hand und da hielt sie sich mit einer Frau in Jeans und einem T-Shirt mit dem Aufdruck Tattoo-Studio Schmitz. Als hätte sie meinen Blick bemerkt, wandte sie sich um und blickte direkt zurück. Löste sich von ihrer Gesprächspartnerin und kam auf mich zu. Schritt knapp an mir vorbei zur Bar. Ich wagte nicht, mich nach ihr umzusehen. Wenige Augenblicke später stand sie neben mir und reichte mir ein frisches Bier. Meins war seit geraumer Zeit leer. Amüsieren Sie sich? Fragte sie. Ihre Stimme klang tief und samtig. An ihren Ohren hingen goldene Kreolen, die sie meiner Erinnerung nach vorhin in der Straßenbahn noch nicht getragen hatte. Interessant auch, dass sie mich siezte. Hier auf einer Party, einer Dudes-Veranstaltung. Und das hatte ich nämlich vergessen, mit dir das letzte Mal darüber zu reden. Weil er beschreibt ja hier, er guckt sich da, also er beobachtet da diese Szene zwischen zwei Frauen und als hätte die eine das bemerkt, guckt sie ihn unverwandt an. Ne?
Mhm.
Ich hatte das ja zweimal hintereinander. Ich bin mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Ich fahre auf einer vierspurigen Straße, also Bundesstraße, durch Hamburg.
Ja.
Und ich bin also auf der Seite, die Richtung Innenstadt geht und nehme davon die linke Fahrspur.
Mhm.
Auf dem Bürgersteig sehe ich eine Fahrradfahrerin, schon von Weitem. Und da fahren ja noch andere Autos rechts von mir an der vorbei. Mhm. Ich fahre an der vorbei und gucke so aus dem Beifahrerfenster. In dem Moment dreht die sich zu mir um und guckt mir ins Auto.
Aha. Mann.
Und das habe ich einfach nicht verstanden, wie das sein kann.
Dass man das spürt, wenn sich jemand anguckt.
Ja, die wollte auch nicht über die Straße oder so. Die hatte ihren Radweg vor sich, wie ich meinen Fahrweg vor mir hatte.
Das ist Magie.
Das ist doch komisch, oder?
Das ist komisch.
Das ist total seltsam.
Ja, das ist seltsam. Aber das ist ja so, wenn du im Raum stehst und jemand steht hinter dir.
Ja.
Du merkst es ja auch, ohne ihn zu sehen.
Ja, manchmal schon irgendwie. Mhm. Ne? Aber das ist doch...
Ja.
Und genau das Gleiche hatte ich. Das ist eigentlich nur ein paar Ecken weiter. Das war jetzt nicht am selben Tag. Aber das war ein paar Ecken weiter. Wieder vierspurige Straße. Rechts ist eine Tankstelle. So. Ich nähere mich dieser Tankstelle und sehe, dass eine Frau gerade zum Kassenhäuschen geht. Und eine Tankstelle hat ja zwei Einfahrten. Einmal, wo du selber reinfährst und dann etwas versetzt, ein paar Meter weiter, wo die Autos rauskommen.
Ja.
Ich bin genau auf der Höhe, wo die Autos rauskommen, gucke da rein und sehe diese Frau, die da gerade entlang starkst, um bezahlen zu gehen. In dem Moment dreht die sich zu mir hin und guckt mir direkt ins Auto. Ich kapiere das nicht. Die ist doch darauf fokussiert, ja, in dieses Kassenhäuschen zu gehen. Das ist doch egal, ob da hinten jetzt einer die Tankstelle passiert. Wie
vielleicht
kann er das
bist du
sein?
Ein interessanter Typ.
Nein, aber die hat mich doch gar nicht, die kann mich doch gar nicht vorher irgendwie wahrgenommen haben. Ja, ich fahre da vorbei.
Ich habe darauf gar keine Antwort.
Das ist doch total seltsam.
Was dazu sagen?
Aber das ist doch total seltsam.
Ja.
Passiert dir das nicht? Wenn du irgendwo langfährst und du guckst irgendwo hin und in dem Moment dreht sich die Person.
Mir ist das nie bewusst aufgefallen. Ich habe das nicht. Ich kann dazu irgendwie nichts sagen.
Ja, schade.
Ja, es ist schade. Aber was ich dir gesagt habe, merkst du ja auch, wenn dich jemand anguckt, der im Raum ist, von dem du gar nicht wahrgenommen hast.
Ja.
Irgendwann spürt man das. Das sind Energiefelder vielleicht oder so. Ich bin null esoterisch, wirklich 0,0. Aber
ja.
Wer ist da was dran? Keine Ahnung.
Also ich finde das total seltsam.
Ja, ja. Ist es auch.
Also Ulrike Sterblich trifft da ein sehr verdienter zweiter Platz.
Ja, mit schönen Geschichten. Offensichtlich hat dich das Buch zum Nachdenken gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
So, ich greife in meine Tasche.
Ja. Ja, das erinnere ich sehr, sehr gut.
Ja.
Ich frage mich zwar immer noch, wie man die Autorin ausspricht, aber
ja, ich hab's
der Titel ist umso einfacher.
Kai Schröters. Spricht man sie aus. Kai Schröters. So zumindest habe ich sie gehört. Ich habe eine Lobeshymne von Dennis Scheck zu diesem Buch gehört, der so begeistert war davon.
Ja.
Viele waren von diesem Buch total begeistert und ich auch. Und das Faszinierende an diesem Buch ist, es ist Trophäe, so heißt das Buch. Es ist für mich übrigens auch, aber das machen wir später. Über die Kammer sprechen wir später.
Ja.
Ein Buch, wo ich jetzt eigentlich sagen müsste, nichts für schwache Nerven.
Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich kann mich da echt total gut dran erinnern, was du darüber erzählt hattest und welche grausame Wendung dieses Buch dann
ist. Ja. Es nimmt eine grausame Wende.
Ja.
Ich fasse es mal kurz zusammen für die, die es nicht gehört haben. Es geht um einen Hauptprotagonisten, Hunter White. Hunter White ist ein Börsenmakler, ein wahnsinnig reicher Mensch, der sein großes Hobby regelmäßig auslebt. Und zwar möchte er gerne die Big Five erlegen mit dem Gewehr.
Ja.
Und hat eine große Trophäensammlung, deswegen heißt das Buch auch Trophäe. Und ist jetzt unterwegs zu dem letzten. Also ihm fehlt noch eine einzige Trophäe und das ist ein Nashorn. Und das gilt es jetzt zu erlegen.
Ja.
Er fährt nach Afrika. Das ist ja eine Riesenszene, das muss man auch sagen. Man sieht ja immer mal wieder Fotos von diesen Wilderern.
Ja.
Und er fährt nach Afrika. Es wird überhaupt nicht gesagt, wo das genau ist, sondern wenn wir über die Big Five reden, gibt es glaube ich auch nicht allzu viele Länder. Es könnte Namibia sein zum Beispiel. Es geht um Kolonialismus auch in einer anderen, weiteren Ebene. Das könnte auch Namibia sein, war ja mal deutsch besetzt.
Ja.
Und so weiter. Also das spielt auch eine Rolle. Es spielt aber etwas ganz anderes eine Rolle, nämlich das Hineindenken in diesen Hunter White, den man eigentlich von Seite 1 furchtbar findet.
Richtig.
Jemand, der mit einem Gewehr losgeht und die Letzten ihrer Art sozusagen, wie Douglas Adams mal gesagt hat, jagt und erlebt. Wir erleben ihn, wie er denkt, wie er tickt, was seine Gedankengänge sind. Ich suche mal kurz eine Stelle raus, womit man ihn sehr gut charakterisieren kann. Hunter hat sich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt. Sein ganzer Körper sehnt den Moment herbei, in dem er Auge in Auge mit einem der gefährlichsten Tiere der Wildnis stehen wird, sich vollkommen darüber im Klaren, mit einer winzigen Bewegung seines Fingers das Leben des Kolosses beenden zu können. Denn nur er, Hunter und niemand anderes, steht ganz oben in der Nahrungskette. Der Mann ist wahnsinnig natürlich.
Ja.
Und er möchte gerne diesem Nashorn noch einmal in die Augen gucken, bevor er das tötet. Er drückt in dem Moment nicht ab. Ihm ist das selbst ein Rätsel, er tut es aber nicht. Wenn man jetzt denkt, dass das Buch hat dann eine versöhnliche Wendung, nein, hat es nicht.
Es wird nur noch schlimmer.
Es wird noch schlimmer. Wilderer erschießen dieses Nashorn. Und damit beginnt eine Art Jagd. Weil Hunter White sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt hat. Es spricht irgendjemand über 500.000 kostet das, um so ein Tier zu erlegen. Und diese Wilderer kommen ihm halt zuvor und erlegen sein Nashorn, wie es immer heißt. Ja. Er geht dann zurück zu dem Stamm, die das mit organisiert haben. Und die fragen ihn, ob er die Big Six kennen würde. Genau. Die Big Six, der Sechste ist ein Mensch.
Ja, richtig.
Ein Junge, der in einem dieser Stämme lebt. So, und was die Schröters immer sagt, sie ist aus Flandern.
Ja.
Und sie hat davon gehört, in der Recherche vorher, dass es, wenn der ein Nashorn erlegt, dass die Afrikaner, die Stämme davon profitieren würden. Durch das Geld, durch den Austausch sozusagen, weil durch dieses Geld bekommen Stämme Bildung. Und dass dieses Prinzip wirklich funktioniert, das hat die so schockiert, dass sie halt dieses Buch geschrieben hat.
Ja.
Und was dann beginnt, ab der Hälfte dieses Buches, er jagt den dann nämlich, der wird ihm angeboten. Und der Hunter White, der jagt diesen Jungen. Weil er eben begreift, wenn er das tut, dann zahlt er die 500.000. Und dann würde jemand Bildung bekommen.
Das ist echt ein grausamer Deal.
Dieses ganze Buch ist von vorn bis hinten auf eine Weise grausam. Aber ich sage dir, ab der Hälfte dieses Buchs, wenn er anfängt, ihn zu jagen, wird das ein Page-Turner, wie wir ja gerne sagen.
Ja.
Es ist derart spannend. Es reißt dich so in den Bann. Er ist halt unterwegs in einer Wildnis, wie wir sie überhaupt nicht kennen. Er ist in einer komplett fremden Welt unterwegs, mit eigenen Gesetzen. Er hat einen Leiter, der ihn da durch diese Wildnis leitet und der auch auf eine gewisse Weise auf ihn aufpasst. Aber der Hunter White bekommt auch hier und da Zweifel, weil der aus dem gleichen Stamm ist und den ja auch kennt. Und dieses Gesetz, der jagt ja einen Freund von mir, der will meinen Freund töten. Das ist ein weißer, steinreicher Mensch. Ja. Das funktioniert in der Denkweise der Afrikaner, in diesem Buch zumindest, überhaupt nicht. Sondern Gott entscheidet, ob du stirbst oder nicht stirbst. Und krass. Es ist eigentlich entschieden, dass der Junge sterben muss. Und er geht mit ihm durch diese Wildnis, durch diese unwirtliche Natur. Und er wird, ich sag das jetzt einmal, es nimmt nichts von der Spannung, er wird von einem Skorpion gebissen.
Ja, aber was ich nicht mehr so richtig erinnere, erlebt man auch die Perspektive des Gejagten? Also
nein.
Ist man auch bei ihm dabei?
Nein.
Gar nicht?
Nein,
okay.
Man ist dabei nicht.
Okay.
Man weiß nur, es gibt ein gewisses Territorium, das gehört zu diesem Stamm.
Hier übrigens Secrets of the Sex gerade im Hintergrund.
Ja, geile Band. Ne?
Habe ich noch nie im Hintergrund irgendwo gehört, wo ich mal war.
Aber das sind Stars, das wusste man immer gar
nicht. Ja, unfassbar.
Ja,
ne?
Unfassbar.
Und vor allem das Schlimme ist, was echt peinlich ist. Ich dachte zuerst, als ich die gehört hatte, bevor ich diese geile Schwarz-Weiß-Aufnahme,
ja,
dieses Konzert. Die
hast du mir mal geschickt, ja. Ja,
das wäre eine Frau.
Ja, dachte, aber das sind ganz viele.
Ja,
sind ganz viele.
Furchtbar unangenehm.
Ja, ja.
Und dann sehe ich da diese vollbärtigen Typen, der das sind.
Ja, ja.
Das, aber so eine coole Aufnahme.
Ist übrigens eins der Alben des Jahres, wo wir gerade über Jahresbest aufreden.
Ja.
Secrets After Sex, hört euch das mal an. Das ist großartig.
Ja. Und vor allem schaut euch dieses Konzert auf Arte an.
Ja.
Dieses Schwarz-Weiß-Konzert aufgenommen irgendwo in Frankreich,
ja,
glaube ich.
Ja, großartig.
Ja.
Tolle Band. also, es...
Genau, also man erlebt nicht die Perspektive des Gejagten, sondern nur die von Hunter White, und der wird von einem Skorpion erwischt.
Er wird zweimal sogar von einem Skorpion erwischt und das zweite Mal so, dass es um Leben und Tod geht. Ich erzähle jetzt nicht, ob er daran stirbt, aber wie das beschrieben ist, wie er vergiftet wird von diesem Skorpion und was für Qualen und Schmerzen er erlebt und wie dann sein Begleiter nur zu ihm sagt, als er fragt, werde ich jetzt sterben? Der Handarbeit fragt, sterbe ich jetzt daran? Und dann sagt er, das entscheidet Gott.
Ja.
Es gibt also keine Hilfe. Und er ist im Busch und er ist todkrank und er ist von einem Skorpion gebissen worden. Und seine Aufgabe, beziehungsweise das, was er gerne machen möchte, ist, er will diesen Jungen erschießen. Das klingt alles jetzt total absurd und traurig und dramatisch und furchtbar. Das ist es auch.
Ja.
Aber das Buch vergisst du nie. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist unfassbar spannend.
Ja.
Es gibt uns so einen Einblick in eine so fremde Kultur. Vieles dort, was es gibt, kennen wir nicht. Wir kennen die Gedankengänge dieser Menschen nicht. Und es heißt auch nie, es ist ja nie von einem Land die Rede. Er sagt immer nur Afrika. Und der Hunter White sieht auch Afrika nur als einen großen Abenteuerspielplatz. Er ist sich eigentlich gar nicht bewusst, wo er da überhaupt genau ist.
Aber ist das jetzt zwangsläufig Belgisch Kongo oder so? Oder,
ich weiß es nicht.
Weiß man nicht. Nee, ne?
Wirklich, es wird nie gesagt. Es ist immer nur von Afrika die Rede. Und das ist auch natürlich schwierig eigentlich.
Aber ich glaube, dass
die Chaya Stöters das nicht sagen wollte. Dass sie nichts Konkretes hatte. Weil diese Jagden finden tatsächlich ja in fast ganz Afrika statt. Also überall da, wo es noch eben diese Art von Tieren gibt.
Ja.
Und natürlich tut dir dieses Nashorn wahnsinnig leid. Und auch, wie dieses Nashorn stirbt und so. Das ist alles wirklich hart beschrieben. Unglaublich gut, aber hart. Und trotzdem sage ich, das ist ein Buch, was ich nie vergessen werde, was mich dieses Jahr komplett begeistert hat. Ja. Mit einem Thema, hättest du mir gesagt, darum geht es, sage ich, nee, ist mir zu hart, lese ich nicht. Ich habe es doch getan, ich habe es eigentlich für einen Freund getan, einen Thorsten, der hat mich irgendwann angerufen und gesagt, du musst dieses Buch lesen, das ist der Hammer.
Ja.
Und da fragte ich ihn auch, worum es geht, und dann hat er mir das so ein bisschen erzählt. Und das fand ich eigentlich nur furchtbar. Und dann hat er mir das geschenkt. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt lese ich es dann auch, wenn er es mir schon erzählt hat. Und deswegen habe ich es. Und ich vergesse es nie. Das Buch ist ein Hammer.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, das hat Wellen geschlagen, das Buch. Das haben viele andere auch gelesen. Dennis Scheck hat es ja gerade schon gesagt.
Ja,
ich habe das neulich auch irgendwo nochmal in einer Runde, glaube ich, irgendwo im Fernsehen gesehen. Und das ist schon, hat schon Wellen geschlagen.
Dennis Scheck hat gesagt, ein Buch, wie ich es besonders liebe. Schöters zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Das ist große Literatur. Und der hat total recht. Also jedes Wort stimmt. Es zieht der ja wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und es ist so wahnsinnig gut geschrieben, dass du sagst, ja, das ist eins der Bücher des Jahres. Ganz eindeutig.
So.
Kommen wir. Wir kommen zu deinem Buch des Jahres.
Mein Buch des Jahres.
Ich muss jetzt mal überlegen. Eigentlich, was du so vorgeschlagen hast.
Ja, du hattest das, als wir darüber geredet haben, hattest du gesagt, ja, das...
klingt nach einem Buch des Jahres.
Das klingt nach einem Buch des Jahres. Das,
und da hatte ich recht?
Ja. Eigentlich sind es sogar zwei Bücher.
Zwei Bücher sind es?
Ja, also natürlich ist es ist eins, aber da hängt auch eine zweite Geschichte eigentlich dran.
Aber du machst das spannend.
Ja. Es ist...
Ach, natürlich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Richter.
Es ist...
Der Anwalt.
Nein. Der Werber.
Ach, der Werber.
Ja. Es ist eine Biografie, die mich echt umgehauen hat, von Amir Kassay, einer der besten Werber aller Zeiten. Und der beschreibt hier seinen Weg, allein schon auf dem Cover diese beiden Zeilen, die hier stehen, was mich mein Weg vom Kindersoldaten zum besten Werber der Welt gelehrt hat.
Mhm.
Das ist echt beeindruckend.
Spiegelbestseller steht drauf.
Ja,
hier steht es auch. Ich hätte das Buch ohne dich nicht gekannt.
Ja, Spiegelbestseller.
Econ Verlag ist ein österreichischer Verlag, soweit ich
weiß. Nicht?
Ja.
Genau, Amir Kassay ist auch Österreicher, also eingewanderter Österreicher.
Ja.
Stammt eigentlich aus dem Iran. Und er erzählt hier seine Geschichte. Er war tatsächlich Kindersoldat mit...
grausame Geschichten.
Ja, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also... Wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich brutal. Also er war, als er noch im Iran lebte, da kam es dann ja in den 80er Jahren zur Revolution. Und das ging so weit, dass Kinder als Soldaten eingezogen wurden. Und diese Kinder wurden eingesetzt, um Minenfelder zu räumen.
Wahnsinn.
Und zwar nicht irgendwie mit Gerät oder so, sondern die wurden einfach auf ein großes Feld ausgesetzt, in Reihe gestellt, und dann sollten sie einfach nach vorne laufen. Schritt für Schritt. Viele Kinder hatten Pech und traten auf eine Mine, und so wurde das Feld entmint.
Oh Gott.
Und er musste da mitlaufen.
Er war eins dieser Kinder.
Er war eins dieser Kinder. Also ich finde das absolut grauenvoll. Ich weiß gar nicht, wie man es schafft, erstens mal mit der Situation an sich klarzukommen.
Ja.
Er musste ja auch mit ansehen, wie sein Freund neben ihm, wie es ihn zerrissen hat.
Das ist furchtbar.
Ihre Jobs war es dann auch, dieses Namensschild, was sie dann bei sich hatten, diese Kette, wo das dran war, aus dem, was da noch übrig blieb, rauszuholen, einzusammeln, damit dann die Eltern und Angehörigen informiert werden konnten. Und Amir Kassay hatte wahnsinniges Glück, der hat das also überlebt, der ist da nicht auf eine Mine getreten. Das wurde dann auch abgebrochen von den Milizen, weil sie eingesehen haben, das Feld ist viel zu groß, das kann man gar nicht entminen. Die Kinder wurden dann wieder auf sozusagen auf Heimaturlaub, auf Fronturlaub dann nach Hause erstmal geschickt. Und das hat ihn natürlich total traumatisiert. Das haben seine Eltern auch erlebt. Bis dahin glückliche Kindheit, alles toll.
Ja, ja.
Er hatte eine große Familie und die haben dann organisiert, dass er über einen Schlepper erstmal an die Grenze zur Türkei gebracht wird. Da musste er dann zu Fuß von dieser Grenze, das waren über 1000 Kilometer, sich nach Istanbul durchschlagen, als da war 14, 15 Jahre alt. Ja. Und die Familie hatte irgendwie einen entfernten Bekannten in Wien. Und deshalb hat es Amir Kassai auch nach Wien dann gebracht. Und als er in Wien ankam, hat sich der entfernte Bekannte zwar auch um ihn gekümmert, hat ihm aber deutlich gemacht, pass auf, du musst hier wirklich ganz schnell auf eigene Füße stellen, du musst zur Schule gehen, du musst die Sprache lernen, du musst selbstständig werden. Und sie haben ihm dann auch ganz schnell eine Wohnung gesucht. Er hat nebenher gearbeitet, um sich das überhaupt leisten zu können und ist dann in so ein mieses Kellerloch gezogen und hat da übernachtet. Und Amir Kassai schreibt dann ja auch an einer Stelle, so will kein Mensch wohnen oder leben.
Ja, ja, ja.
Und das ist wirklich unfassbar, unter was für Voraussetzungen, eigentlich oder gar keinen, Amir Kassai dieses Leben gepackt hat.
Ja, ja.
Das ist wirklich bewundernswert.
Nun sagst du, dass er ist der beste Werber der Welt oder der erfolgreichste Besten, kann man ja nicht sagen. Aber der erfolgreichste Werber oder gehört zur Spitze. Das ist ja ein kompletter Bruch zu dem, was der als Kind erlebt hat.
Genau.
Aus was für einem Umfeld der kommt.
Ja, richtig.
Also verändert sich das Buch in der Mitte komplett, oder?
Ja, es ist nicht ganz chronologisch erzählt. Also diese Kindersoldatengeschichte, die kommt eigentlich erst ganz zum Schluss.
Ja.
Die kommt auch deshalb zum Schluss, so interpretiere ich das jedenfalls, weil er da eigentlich gar nicht so gerne drüber spricht. Also das ist auch ein großes Problem von ihm. Deshalb sind auch viele Beziehungen wohl auch zerbrochen, weil er sich da nie ganz öffnen konnte. Mhm. Und das auch gar nicht erzählen wollte. Deshalb ist es auch erst am Schluss so geschildert, wohl auch zum ersten Mal auch öffentlich von ihm so dargelegt, was er da erlebt hat. Das ist, wird also ganz zum Schluss erst erklärt. Du bekommst natürlich immer mittendrin mit, ja okay, da war mal Kindersoldat irgendwie. Mhm. Aber was da wirklich Sache war...
Die stehen ja auch vorne drauf, also man weiß ja...
Genau, was da aber wirklich Sache war mit den Minen und so weiter, das wird erst ganz hinten erzählt er das erst. Aber klar, du weißt, Kindersoldat aus Iran, nach Österreich verpflanzt, nach Wien und fängt an, dort Fuß zu fassen, macht erstmal Abitur, lernt die Sprache sehr, sehr, sehr schnell.
Ja.
Also bewundere ich total, weil Deutsch auch so unfassbar schwierig ist.
Ja, ja.
Geht mir auch so, ja, finde ich.
Und was mich an dieser Biografie so gepackt hat, ist eben zu erleben, okay, der ist 15 Jahre alt. Wir erleben das ja auch gerade zu Hunderttausenden, dass hier 15-Jährige teilweise noch jünger, teilweise ganz alleine hierher kommen. Und hier klarkommen müssen.
Ja, ja.
Und genau das hat er erlebt. Er hat sich wirklich durchgebissen, durchgeschlagen, weil er funktioniert hat, weil er auch so ein strukturierter Mensch war. Weil er, das beschreibt er auch, dass er war sehr gut organisiert und er hat sich da total drauf fokussiert. Ihm war klar, ich muss diese Sprache hier lernen und ich will hier diesen Schulabschluss machen. War sehr gut in Mathe, war da irgendwie Naturtalent. Eine entfernte Tante, die in Paris wohnte, hat ihn dann auch dazu überredet, sich an so einem Elite-Internat oder einer Elite-Uni sich zu bewerben. Da ist er auch angenommen worden, hat das dann wieder geschmissen, weil er gemerkt hat, das ist gar nicht seine Welt. Hatte aber nie so eine richtige Idee, was er eigentlich werden wollte. Er wusste nur so BWL-Studium, nee, das ist es irgendwie nicht. Und hat dann in einer Werbeagentur angeheuert, weil er da die Buchhaltung übernommen hat. Ne? Er hatte ja so 4 Semester ungefähr, also bis zum Zwischendiplom, Vordiplom, BWL studiert. Und hat dann aber in dieser Agentur gesehen, ey, die haben hier ganz viel Spaß und die haben da am Computer, am Bildschirm, haben die so wahnsinnig aufregende Bilder, damit gehen die um irgendwie. Das hat ihn von Anfang an irgendwie angezogen.
Ja.
War fasziniert. Das hat irgendetwas angezündet.
Aha.
Er meinte, wie hat er das noch ausgedrückt? Das war für ihn sowas wie eine Supernova. Das hat da ganz viel Energie freigesetzt. Das hat ihn unfassbar fasziniert und deshalb ist er Werber geworden.
Ja.
Finde ich auch interessant.
Finde ich auch sehr interessant.
Ja, das ist ja so eine wichtige Frage. Ne? Was werde ich denn mal?
Ja. Und sich dann für so einen Beruf mit dieser Vergangenheit zu entscheiden, was ja auch bedeutet, also eins der Pfeile ist ja, dass du mit der deutschen Sprache sehr gut umgehen kannst.
Ja.
Denn Werbung besteht so viel aus Wortwitz
genau,
oder aus guten Slogans und so weiter. Die funktionieren. dazu musst du ja eine ganze Kultur und ein Land erstmal begreifen. Faszinierend.
Ja, finde ich auch. Und so ist er also zur Werbung gekommen, hatte dann auch so seine ersten Erfolge erlebt und hat dann gesehen, hey, ich kann das ja wirklich so.
Ja.
Hatte immer den Traum, er wollte bei den ganz großen Werbeagenturen anheuern, die ja zum Teil auch in Hamburg sind, Scholz und Friends und wie sie alle heißen. Und kam dann auch dahin. Also er hat ja immer, in den Archiven hat er sich immer mit diesen Jahresbüchern beschäftigt und hat immer gesehen, okay, was waren denn so die besten Werbekampagnen der Welt und hat das aufgesogen förmlich und hat immer gedacht, ey, eines Tages mit diesen Menschen zusammenarbeiten, das wäre ja ein Traum.
Ja.
Und so kam er dann auch.
Das war seine Idol.
Das ist schon schräg.
Schon abgefahren. Ja.
Und hat tatsächlich diese Jobs bekommen, hat mit diesen Leuten zusammengearbeitet, hat dann auch in einer der größten, erfolgreichsten Werbeagenturen Amerikas aller Zeiten ist er Chef geworden, der erste Nicht-Amerikaner, der jüngste, der jemals auf diesem Posten saß. Das ist schon echt ein ganz, ganz, ganz erstaunlicher Weg, den er da eingeschlagen hat. Er hat dann irgendwann den Rücken gekehrt, weil er festgestellt hat, dass die Werbung so ihre besten Zeiten hinter sich hatte, dass diese Faszination auch gar nicht mehr da war. Ja, so gar nicht mehr so richtig, so diese Impulse, die Werbung in die Gesellschaft reingetragen hat, das passierte gar nicht mehr so richtig wirklich.
Ja.
Und hat dann der Werbung den Rücken gekehrt und hat dann in der Zeit eben halt diese unfassbar spannende, interessante und sehr inspirierende Biografie geschrieben.
Ja.
Und das ist eine Biografie, die mich echt fasziniert hat und die deshalb mein Buch des Jahres geworden
Toll.
Ist.
Toll.
Und ich hatte ja gesagt...
Ja, es geht um zwei Bücher.
Es geht um zwei Bücher.
Ja, ja, ja.
Und ich muss jetzt noch einmal auf diesen...
Du hast es sogar mitgebracht.
Ich habe es nochmal mitgebracht.
Damit man es sich in Erinnerung holen
kann.
Weil jeder dieses Buch gelesen haben sollte.
39,90 von Friedrich Bechtbeder, der genau darüber schreibt, der über Werbung schreibt. Er kommt auch aus der Werbung. Ich sag mal so, während Cassel ja irgendwann nachher so ein bisschen... desillusioniert war von dieser Werbung, weil sie seiner Meinung nach nicht mehr so diesen Zauber entwickelt hat wie früher mal, mit so Kampagnen, die auch etwas bedeutet haben, die auch so eine Relevanz hatten. Bei Friedrich Bechtbeder ist es ein bisschen anders. Das hat Amir Cassel aber auch erlebt, nämlich diese Ideen, die man da entwickelt und die für die Tonne sind. Und du denkst eigentlich so, ey, das ist so eine geile Idee, damit werden wir einen Mördererfolg haben. Ja. Aber der Kunde will das einfach nicht. Und darüber
schreibt
er. Das ist
ja sehr viele skurrile, sehr lustige Momente gibt es in diesem Buch.
Ja.
Ist ja auch verfilmt worden, muss ich auch mal sagen.
Genau.
Gut verfilmt worden.
Genau, deshalb
ich hätte großen Spaß, auch den Film zu gucken.
Ja, ich auch. Deshalb empfehle ich ja eigentlich gerade so einen Dreierpack. Also natürlich diese Biografie.
Natürlich.
Na, weil die ist aktuell, die ist ganz neu. 39,90 ist ja in den 90ern erschienen. Das ist,
aber in den 90ern schon?
Ja, aber nee, warte mal, in den 90ern ist nicht ganz richtig. Warte mal,
ich würde sagen 2000er.
Es ist erschienen... Wann ist das denn erschienen? Warum 2001. Steht das denn hier nicht? 2001. Juli 2001. Du fandst ja eine Szene so großartig.
Ja. Hast du die rausgesucht?
Die habe ich jetzt mal vor. Die habe ich jetzt mal rausgesucht.
Okay, dann sage ich gar nichts dazu.
Du hattest das letzte Mal gesagt, diese eine Szene, warum soll es witzig sein?
Ja, ja. Das erinnere ich. Die sind, glaube ich, total zugekokst.
Ja.
Vollkommen am Ende. Und präsentieren dem Kunden eine Kampagne von ihrem Produkt.
Genau.
Und das ist witzig. Und der...
Genau. Sie sind also bei einem Joghurthersteller.
Ja.
Und man kann, also im Buch heißt er nicht so, aber es ist klar, dass ein Danone gemeint ist.
Ja, 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 ist gut.
Und das ist also der große Kunde. Und sie sind also hier, um ihre Idee zu präsentieren und haben das gerade gemacht. Geht um so eine völlig skurrile Idee von irgendwelchen Leuten am Strand, die sich da hochgestochen unterhalten. Wie heißt nochmal der Chef? Alfred Dühler oder Dühler oder so. Alfred Dühler ist also der Chef von dem Kunden, vom Auftraggeber. Der Big Boss ist ganz anderer Ansicht als seine Subalternen. Er stellt die Grundsatzfrage, wozu Humor? Eigentlich hat er recht. Wenn ich er wäre, fände ich auch nichts zum Lachen. Ich schlucke die aufsteigende Kotze runter und versuche es mit Argumenten. Das spricht für ihre Marke. Humor macht sympathisch und fördert die Memorabilität. Dinge, über die man lachen musste, merkt man sich besser. Die Konsumenten werden den Witz weitererzählen beim Abendessen, im Büro, in ihrer Freizeit. Denken Sie an die vielen Filmkomödien, die jetzt im Kino laufen. Die Leute lassen sich gern unterhalten. Da gibt Alfred Duhler den unsterblichen Satz von sich. Aber sie essen nachher den Film nicht auf. Ich entschuldige mich, um zur Toilette zu gehen und denke, du fettes Stück Dreck, du hast ja einen Platz in meinem Buch verdient. Einen Ehrenplatz. Von dritten Kapitel an, Alfred Duhler ist ein fettes Stück Dreck.
Das ist wirklich gut.
Wirklich gut. Und das ist im Film auch so sensationell. Ja, das ist im Film auch so sensationell.
Ich würde vorschlagen, lest das Buch und dann guckt euch den Film noch an.
Und dieser Alfred bestimmt irgendwo, werstreamdas.de. Ja.
Und dieser Alfred Duhler, der sagt nachher dann auch noch, ja, ich muss ja 12.000 Tonnen Joghurt verkaufen. Sie haben ja keine Ahnung,
was das bedeutet. Ah, schön.
Okay. Also, es hat mich überrascht, ein bisschen, muss ich sagen.
Ja.
Ich hatte das Buch jetzt nicht auf dem Zettel.
Ja.
Aber gut. Gut.
Also.
So, mein Platz 1.
Sein Platz 1. Jetzt.
Du hast einen Verdacht.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
6 Bücher waren bei mir auf der Shortlist.
Ja. Ach so, das kann ja nur die Wahl gewesen sein. Was? 17 Bahn.
17 Bahn. Ich habe darüber nachgedacht, das war auch in dieser Shortlist, hat es aber nicht ganz geschafft, weil ich diese 3 Bücher, die ich jetzt dabei habe, noch besser fand. Nathan Hill ist das mein Buch des Jahres, Wellness.
Das hätte ich echt nicht gedacht.
Ein sehr dickes Buch. Ich stand da vor diesem Regal und habe dann geguckt und dachte, das ist eigentlich so das, was mich, wo ich am meisten immer dran denken muss, mit Kai Schröters vielleicht auch.
Ja.
Aber das ist einfach ein Buch, was ich so...
Nur greif zu, mach doch nichts. 728 Seiten hat es, oder 729. Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe das erst vor kurzem in einem letzten Podcast vorgestellt, deswegen will ich jetzt nur die Handlung noch mal kurz anreißen. Es geht um Jack und Elizabeth. Also sie lernen sich in Chicago in den 90er Jahren kennen, beobachten sich quasi durchs Fenster, sind Nachbarn, verlieben sich da schon eigentlich ineinander, wollen wissen, wer das ist. Werden dann später ein Paar.
Das finde ich auch schon spannend, ne? Wenn du als Leser so dabei bist, wie zwei sich durchs Fenster so.
Ja.
Und du willst natürlich wissen, passiert da jetzt noch was oder nicht. Oder,
und ich will jetzt auch nicht die gleichen Szenen wieder vorlesen, weil, wie gesagt, hört euch den Podcast an, da wird das Buch ausführlich besprochen. Es ist nicht lange her. Es ist aber ein Buch, es heißt immer, das ist ein wahnsinnig amerikanisches. So in der Tradition von Jonathan Franzen, ein bisschen John Irving wird als Vorbild immer genannt. Das ist das zweite Buch von dem Nathan Hill. Ich finde, das ist schon in Teilen auch deutlich anders, setzt sich schon deutlich von diesen Bestseller-Autoren ab. Auch wenn das Buch auch wie diese Autoren natürlich sehr amerikanisch ist. Es ist ein amerikanischer Roman, spielt in Amerika, spielt in Chicago. Der Jack ist Fotograf, fotografiert eine Band, wahrscheinlich eine Grunge-Band, so frühe 90er Jahre.
Also er ist so der Anton Corber.
Er ist der Anton Corber. Er macht auch tatsächlich Schwarz-Weiß-Fotografien.
Nein, echt jetzt?
Ja, macht er auch. Er macht aber, wird Künstler irgendwann mit Fotos, die eigentlich nichts sagen.
Ach so, ja. Ne?
Damit
also keine man die noch Band-Porträt-Fotografie.
Keine Band-Porträt. Hat er eben aber auch gemacht, um auch Geld zu verdienen. Und Elizabeth arbeitet in einem Institut, das nennt sich Wellness. Und in diesem Institut entwickelt sie oder verabreicht Menschen, die Probleme haben, Placebo.
Ja.
Medikamente. Und,
also im Rahmen von Studien. Ne? Also
die eine Gruppe kriegt
Placebo, die andere Medikament, das auf dem Markt soll. Ja.
Immer wenn sie das am Ende dann offenbart, weil natürlich steht am Ende immer die Wahrheit und sie sagt an ihren Patienten, das war ein Placebo, flippen die total aus, weil sie der Meinung sind, dass es denen eben so geholfen hat. In dem Moment, wenn sie es wissen, das Placebo ist, bringt es natürlich nichts.
Das kann schon fies sein, ne? Ich meine, manche Studien gehen ja auch sehr lange.
Ja, ja. Was du erstmal erlebst, ist eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und sie fangen an, sich Fragen zu stellen, essentielle Fragen. Wann hast du das letzte Mal geweint? wann hattest du, vor wem hattest du mal wirklich Angst? Also so Dinge, die man eben eigentlich in den ersten, zweiten Gesprächen, wenn man eine Frau kennenlernt, nicht so stellt.
Ja, aber weißt du, was ich mich gerade frage? Nochmal zurück zu den Placebos.
Ja.
Also angenommen, du machst jetzt so eine Studie.
Ja.
Und die einen kriegen Placebos, die anderen dieses Medikament. Und die einen, die Placebos kriegen, da stellst du dann fest, alter Schwede, 90% der Leute, die sprechen darauf an. Mhm. Und zwar positiv.
Ja.
Das funktioniert.
Ja.
Dann kann man doch eigentlich diese Placebos nehmen, denen eine geile Verpackung geben und einen tollen Namen und einfach sagen, hier, das ist behandelt irgendwie dies und das und jenes. Und du schmeißt es trotzdem auf den Markt. Weil wenn du das dann verabreichst und verschrieben bekommst, dann glaubst du ja daran, das wird mir helfen.
Ja.
Und du hast ja vorher nachgewiesen, in 90% der Fälle
deine Selbstheilungskräfte sind
dann auch, werden dann angesprochen.
Ja.
Also kann es vielleicht sein, dass heimlich irgendwie nicht doch so Placebos auf den Markt kommen und...
Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Also hier geht es ganz insbesondere um Liebe in diesem Buch.
Ja.
Um Elixiere, die dir helfen, wenn es eben in der Ehe auch nicht mehr so läuft. Zuvor steht allerdings diese wahnsinnige Liebesgeschichte der beiden.
Ja, und du hattest angesprochen, diese Fragen, die sie sich da...
Ja, diese Fragen, die sie stellen. Die spielen im Laufe des Buchs, alles, was nur so angerissen ist, spielt irgendwann in diesem Buch eine Riesenrolle.
Ja, okay.
Also die heiraten, die bekommen ein Kind, das heißt Toby, weil die Elizabeth natürlich Wissenschaftlerin ist, durch ihren Job schon, macht sie auch so wissenschaftliche Erziehungsmethoden mit ihrem Sohn Toby. Und da gibt es ja diesen Apfeltaschentest. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt.
Ja,
und er schafft das halt immer nicht. Und sie ist völlig frustriert, weil ihr Sohn eigentlich ein Versager ist dadurch. Also das ist so das, was sie da interpretiert.
Ja.
Und irgendwann später im Buch, es ist nur eine ganz kleine Geschichte, deswegen kann ich es so gut erzählen, fragt sie ihn, sag mal, kannst du dich eigentlich noch an den Apfeltaschentest erinnern, den wir in deiner Kindheit gemacht haben? Und sie sagt, ja, klar. Aber du hast ja auch immer früher schon gesagt, dass Süßigkeiten ungesund sind. Und deswegen habe ich es gegessen, damit ich keinen zweiten essen muss. Also er hat es komplett durchschaut. Und er ist alles andere als ein Loser. Er ist ein sehr, sehr kluger. Aber zockt halt nur. Also dieses ganze Typische, was eben Jugendliche in dem Alter machen. Die beiden, es gibt mehrere Zeitsprünge in dem Buch. Ich fand es übrigens gut. Deswegen hört euch mal diese Folge nochmal an. Wie du über Zeitsprünge gesprochen hast.
Ja.
Das war ein gutes, war ein guter Argument. Ich habe ihn ein bisschen geärgert in dem Buch über Zeitsprünge.
Ja.
Aber sie haben dramaturgisch, ist es nicht so schlecht. Also da ist vieles Wahres dran, was du da von dir gegeben hast. Und wir erleben plötzlich ein vollkommen zerrüttetes Paar.
Ein ganz anderes Paar.
Ein ganz anderes Paar.
Ja.
Und du fragst dich, wie konnte es dazu kommen? Natürlich, es sind viele Jahre vergangen. Ihr großer Wunsch ist es, eine Villa in einer, nee, keine Villa, sondern eine super Luxuswohnung in einem neuen Gebäude zu kaufen, in einem feinen Stadtteil. Sie setzt darauf, dass die da einziehen. Er macht das irgendwie mit. Die kaufen halt diese Wohnung und dann geht es so ein bisschen um Investoren und so weiter. Und eigentlich ist das alles ein Luftschloss.
Also okay,
diese Wohnung gibt es gar nicht in der Form.
Ach so.
Also es gibt diese Wohnung, aber sie können da nie einziehen eigentlich, weil die Investoren abgesprungen sind. Das Haus einfach nicht zu Ende gebaut wird.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Ich habe ja einige Szenen letztes Mal daraus vorgelesen. Das will ich jetzt nicht wieder tun. Ich habe eine andere ausgesucht.
Ja, schön.
Es ist eigentlich eine Betrachtung über 30 Jahre von dieser Familie. Das Buch hört dann auf, als Trump Präsident wird. Das wird hier und da vorbereitet. Du merkst Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft. Wenn man da genau hinguckt und das so sehen will, meinetwegen, war jetzt für mich jetzt nicht der Hauptgrund, dieses Buch zu lesen. Es ist teilweise so wahnsinnig gut recherchiert und so wissenschaftlich recherchiert, dass auch viele Sachen, die dann gesagt werden oder getan werden, sofort analysiert werden, wo dann irgendwelche Forscher zu Wort kommen, wo dann Zitate eingebaut sind. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Und ich habe auch gehört, dass das Buch zu dick ist. Wenn man genau hinguckt, ist es das eigentlich nicht.
Okay.
Die möchte ich mich erwehren. Auch wenn ich es am Anfang gedacht habe und es ja weggelegt habe sogar. Was dann aber eben alles passiert, du wirst so belohnt. Und es ist das Buch, in dem, finde ich, eine der härtesten Streitszenen sind, das habe ich letztes Mal nicht gelesen, zwischen Mann und Frau.
Okay, ja.
Und ich finde, also das geht ewig, ich lese jetzt nur einen ganz kleinen Teil davon, es ist eigentlich unerträglich. in diesem Kapitel, ich werde es jetzt ein bisschen einkürzen.
Also werden die laut, fliegt Geschirr?
Nee, ich kann dir das sagen. Sie sitzen in dieser Wohnung, ja. Der Tobi läuft ein bisschen durch die Wohnung, der findet die Wohnung ganz toll und sie haben gerade begriffen, sie werden niemals in diese Wohnung einziehen. Und sie versucht sich schon so zu etablieren in diesem Viertel, bekommt die ersten Freundinnen und so. Es gibt hanebüchende Sexszenen in diesem Buch, wahnsinnig witzige Szenen auch. Also man hat wahnsinnig viel Spaß. Ja. Sehr, sehr lustig
auch. Ja.
Und die beiden sind jetzt in dieser Wohnung und sind beide eigentlich völlig frustriert. Einmal davon, dass sie diese Wohnung nicht bekommen eigentlich und sie sind auch davon voneinander frustriert irgendwie. Und dann sagt sie...
Das ist der Tiefpunkt und noch ein weiterer Tiefpunkt. Und
genau.
Wir sind jetzt am Tiefpunkt
des Tiefpunkts. Genau. Ja. Und sie sagt, du überlässt alles nur mir. Immer trage ich die Verantwortung. Ich muss alles allein machen. Bin komplett auf mich gestellt. So, und dann kommt immer, also das wirft sie ihm vor.
Das ist so ein Klischeesatz von Frauen.
Ja, 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 genau. Finde ich auch. Und dann kommt immer so in Klammern, wie bei den meisten Auseinandersetzungen lautet der Subtext von beiden hier in etwa, du bist rücksichtslos und egoistisch, ich dagegen bin großzügig und freundlich. Das ist die Grundebene, von der sie beide ausgehen. Mhm. Dieser gesamte Dialog ist eben immer unterteilt in diese wissenschaftlichen Zuordnungen.
Ja, ja.
Und er sagt, Jack sagt, nenn mir eine Sache, die du allein machen musst. Ich bin die, die jeden Morgen in der Schule verbringt, was du freiwillig machst. Und ich bin die, die den Kontakt mit den anderen Eltern pflegt. Wozu dich auch niemand gezwungen hat. Ehrlich, Elisabeth, ich begreife nicht, wie du wegen irgendwelchen Kram sauer auf mich sein kannst, zu dem dich niemand zwingt, außer dir selbst. Und dann käme auch wieder so ein Einschub.
Herrlich.
Durch und durch gelassen, neutral und mit ruhiger Stimme gesprochen. Es ist ein klassisches Ehemann-Manöver der Gefühlsaufwallung der Frau mit dem Anschein kühler Rationalität und Logik zu begegnen. Was impliziert, dass ihre hysterische weibliche Erregung sie daran hindert, klar zu denken. Der Kampf ist eröffnet. Attacken und Vergeltungsschläge, Angriffe und Gegenangriffe.
Stimmt, es wird auch
alles so analysiert. Es wird wirklich immer schlimmer. Sämtliche Hausaufgaben, sagt sie. Der Haushalt, Tobis Verabredung mit Freunden, das bleibt alles an mir hängen. Immer, immer. Moment mal, dass ich mich nicht zwanghaft mit jeder Einzelheit aus Tobis Leben befasse, heißt nicht, dass ich unbeteiligt wäre. Ich muss bloß nicht andauernd ausflippen, um mich als guter Vater zu fühlen. Dann wieder in Klammern.
Oh, ich bin ganz bei ihm. Ich bin ganz bei ihm.
In Klammern, er setzt noch einen drauf, streut Salz in die Wunde. Sag mir nicht, ich würde ausflippen. Spiel das nicht so runter. Jetzt geht sie nicht mehr darüber hinweg, in Klammern. Tust du aber. Du flippst aus, Elisabeth. Du flippst ständig aus, seit er ganz klein war. Ich schwöre bei Gott, sobald er auf der Welt war, hast du dich in diesen komischen anderen Menschen verwandelt und diese herrische, tyrannische Perfektionistin.
Das ist übrigens genau das, wenn ich da kurz mal reingrätschen
darf,
das ist genau das, was mir mal ein Freund auch erzählt hat. Seine Frau, sagt er, hat sich um 180 Grad gedreht, als das Kind da war.
Ja.
Er meinte, du machst dir keinen Begriff, was mit Frauen passiert, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Er meinte, das war wirklich, das ist ein völlig anderer Mensch geworden. Das war für ihn wahnsinnig schwer.
Ja. Ja.
Ich kann das voll nachvollziehen.
Also es geht in diesem Streit, der geht dann weiter und weiter. Über,
ja.
Alle Dinge, die passieren, gehen über 20, 30 Seiten.
Ja, Wahnsinn.
Dieser Streit hat plötzlich eine Dimension erreicht, den du nicht mehr aushältst. Das muss man essen. Ich habe wirklich so richtig, oh Gott, jetzt sag das doch nicht auch noch und versöhnt euch doch wieder. Ja. Aber ich sag auch nicht, wie das Buch jetzt endet. Ne?
Also er lässt es bewusst eskalieren.
Er lässt es eskalieren und er gibt Kontra. Und das tut er oft in Szenen in diesem Buch nicht. Und es spielt auch eine Rolle, also was auch Wellness bedeutet, ist, dass man herausfindet, wie schaffe ich es, dass sich ein Mann in mich verliebt.
Genau.
Was passiert auf psychologischer Ebene dabei?
Ja.
Auch das spielt ja so im weitesten Sinne in Placebo, in die Psychologie mit hinein. Und wenn man weiß, dass sie das beruflich gemacht hat, dann kann man sich auch denken, was in diesem Buch unter anderem dann im Rückblick passiert ist.
Okay.
Sie hat auch Dinge ausprobiert.
Ja. Ja.
Und das ist so bitter. Wenn du nämlich vorher diese Liebesgeschichte hattest und dann kommt all das. Und dann diese ganzen wissenschaftlichen Aspekte. Und es kommen auch so Erziehungsforscher darin vor, die dann so mit Zitaten kommen, auch bei der Erziehung mit dem Tobi und so weiter. Also das Buch ist ein ganz, ganz großer Spaß. Es ist wahnsinnig psychologisch. Es ist klug. Es ist großartig. Es ist das Buch des Jahres.
Wahnsinn.
Mein Buch des Jahres.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Hätte ich echt nicht gedacht, dass das bei dir auf Platz 1 ist. Aber das hatte ich beim letzten Mal noch vergessen oder ich hatte diesen Begriff da nicht parat.
Ja.
Weil du ja sagtest, ne, diese Fragen, die man sich da so stellt gegenseitig, ja, ganz, ja, am Anfang, das, ja, spielt nachher noch eine Rolle. Das hatte mich erinnert an diese Pick-up-Artists, so, ja, werden die ja genannt.
Ja.
Also,
ja,
Typen,
ja,
die sich da so ein Programm zurechtlegen, um Frauen aufzureisen.
Ja, genau.
Und was, genau, erschreckenderweise, ja, auch wirklich funktioniert.
Das ist Wahnsinn, ja.
Und das war ja mal eine Zeit lang so ein In-Thema. Also diese Typen, da gab es ja wirklich zig Berichte und Reportagen über diese Art und Weise, wie diese Männer so vorgehen. Ne? Mhm. Und wie Frauen immer wieder auf diese Masche so reinfallen.
Ja.
Und daran hat mich das erinnert, mit diesen Fragen.
Vielleicht ist das ja sogar ein Ursprung. Ja, ich kann mich auch daran erinnern. Hier ist es eine Frau, die dieses Spiel spielt.
Ja.
Es ist aber auch nicht so, auch wenn man jetzt Lust hat, eine gute Liebesgeschichte. Das ist auch eine gute Liebesgeschichte. Ne?
Ja.
Es ist jetzt nicht alles berechnet, aber dieses psychologische Wissen, und sie trifft dann auch immer wieder auf den Gründer von Wellness, der inzwischen im Ruhestand ist, und sie leitet dieses Unternehmen. Und auch diese Gespräche mit ihm sind halt auf so einer psychologischen Ebene, die sind echt der Hammer. Das habe ich ewig nicht in so einem Buch so gelesen. Ja.
Stark.
Ja.
Wow. Jetzt müssen wir noch das Kammer des Jahres.
Ja, das Kammer des Jahres.
Das Kammer des Jahres müssen wir noch.
Dein Platz 1 ist nicht. Das kann ich sagen. Es ist nicht das Cover des Jahres. Dein Platz 1.
Mein Platz 1.
Es sieht furchtbar aus.
Vom Unsinn des Lebens, ne?
Ja, es sieht aus wie ein Unibuch, irgendwie, was man so lesen muss, weil es so ein Sachbuch ist.
Ja.
Es sieht schrecklich aus.
Ich frage mich auch, warum das N da spiegelverkehrt ist. Also das ist ja dann immer eher so eine russische,
ja,
so ein russischer Effekt.
Ja, aber es ist rot-weiß, es ist halt,
ja,
knall, bam, hier ist es, aber es ist hier irgendwie, sieht es nicht gut aus.
Also rein vom Cover finde ich es auch echt verschenkt.
Ich habe ein Cover des Jahres.
Ja.
Hast du auch ein Cover des Jahres? Ich habe, also mein Cover des Jahres ist das Nashorn auf dem Kai Schöters Buch Trophäe.
Ja.
Ich finde die Art, wie es da fotografiert, gezeichnet ist, was auch immer, mit einer Grafik gemacht worden ist, finde ich total großartig. Das Gold, dann ist das Nashorn auch so im Gold,
ja,
als Trophäe gehalten.
Das fällt total auf.
Das fällt total auf. Ja. Ich finde, es sieht großartig aus. Wir fotografieren ja gleich die Bücher, ihr seht die ja auch. Wird euch sicherlich genauso gehen.
Ja. Ja, mein Cover des Jahres ist jetzt nicht unter meinen ersten dreien.
Ja.
Hatten wir, glaube ich, auch nicht festgelegt. Ne? Also es muss ja nicht, das Cover des Jahres muss ja nicht unter den ersten dreien sein.
Nee, wir müssen es nicht mehr gelesen haben.
Genau, deshalb, ich hatte es gelesen. Und ich hatte beim letzten Mal schon gemerkt, irgendwie, nachdem wir darüber gesprochen hatten, das ist für mich das Cover des Jahres.
Ja. Das hast du vor kurzem vorgestellt?
Genau, Barbara Fandino, das hast du verdient.
Ja.
Weil mich hat das total fasziniert, dass du gleich anhand des Covers gesehen hast, was ist wohl die Geschichte? Also man sieht eine Frau in einem gestreiften Kleid, so Zebra-Optik, würde ich mal sagen. Sie hält einen, man würde spontan sagen, Apfel für sich oder so. Es ist auf jeden Fall ein Granatapfel, weil das in der Geschichte auch so vorkam. Und du hast gleich gesagt, das hast du verdient.
Ja.
Das ist,
und es
klar.
Es ist cool gezeichnet.
Ja.
Ich mag diesen Style total.
Ich auch.
Ja.
Ich auch.
Ja. Ja.
Also ganz,
auch.
Ganz tolles Cover, vor allem dieser Granatapfel.
So eine Regung drin. Ja.
Genau, ist so ein bisschen anders, also ist glatter, also auch ein kleiner haptischer Effekt auf dem Cover drauf.
Ja.
Irgendwie, das ist für mich das Cover des Jahres.
Wir machen Fotos davon, von den Covern des Jahres. Wir machen von unseren Büchern Fotos. Wir posten euch die Namen. Alles ist nachzulesen.
Richtig.
In unseren Notes. Und es war ein gutes Jahr.
Wir haben ja noch einen dringenden Hörerwunsch, den wir erfüllen. Ich werde ihn erfüllen. Ich werde das Buch lesen auf jeden Fall.
Du wirst es dann lesen.
Ich werde es dann
spannend
lesen.
Ich habe auch noch eins. Das habe ich dir letztes Mal schon versprochen. Da hast du dich sogar seelisch drauf vorbereitet, wie ich gemerkt habe.
Stimmt,
im Podcast.
Ja.
25 letzte Sommer. Das werde ich, weil wir die bittere Winterzeit haben noch. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr, Ende des Jahres noch ein, dass dann das noch rauskommt. Da würde ich das dann vorstellen.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Gut,
das war's. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und vor allem viel Spaß beim Verschenken.
Von guten Büchern.
Von guten Büchern natürlich, was sonst?
Und viel Spaß
beim Lesen.